Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS 1, jetzt kommen wir zum Zwischenhalt. Die Väter in der Bibel, die sind ein zwiespältiges Kapitel. Ein Bibelforscher erzählt in ein paar Minuten, was er da so gefunden hat. Also in ein paar Minuten, also etwa am 20 vor 7. Jetzt zum Zwischenhalt aktuell. Die Schweizer Christkatholiken, die haben einen neuen Bischof. Gestern hat die Nationalsynode den 49-jährigen Harald Rein zum Bischof gewählt. Er hat sich im zweiten Wahlgang gegen zwei Mitbewerber klart durchgesetzt. Die Christkatholische ist die kleinste von den drei Landeskirchen. Sie zählt heute rund 14'000 Mitglieder, die vor allem im Dreieck Basel-Zürich-Bern leben. Der Lorenz Marti hat nach der Wahl mit dem Bischof Harald Rein geredet.
Herr Rein, wenn ich euch jetzt als Herr Bischof anrede, wie tönt das für euch?
Ja, eher komisch und ungewohnt.
Ihr kommt aus Deutschland, lebt aber schon lange in der Schweiz und seid hier auch eingebürgert. Vielleicht ein paar Stichworte zu eurer Biografie. Wer ist der Harald Rein?
Ich bin in Deutschland, im Rheinland, geboren und habe dann nach der Matura angefangen am altkatholischen Seminar, so heißt die christkatholische Kirche in Deutschland, der Universität Bonn zu studieren, um dort Priester und Pfarrer zu werden, und bin dann im 8. Studiensemester für ein Jahr in den Austausch nach Bern gegangen, an die dortige christkatholisch-theologische Fakultät. Und bin jetzt eigentlich immer noch hier. Meine Kinder reden alle Mundart. Ich bin eingebürgert und fühle mich als Schweizer und bin das auch sehr gerne.
Ihr seid geschieden, habt drei erwachsene Kinder. Ist die Scheidung kein Thema gewesen bei der Bischofswahl?
Doch, ich glaube, dass es durchaus ein Thema war. Aber dass ich dann so klar gewählt worden bin, nicht weil ich geschieden bin, sondern trotzdem ich geschieden bin. Darin kann man natürlich auch ein Zeichen sehen, dass die Kirche heute alle Menschen, die bei ihr aktives Mitglied sind, ob Laien oder Geistliche oder auch die sie mit dem Dienst des Bischofs beauftragt, versucht als Menschen ganzheitlich zu beurteilen. Und es kommt immer auf den ganzen Menschen an und man kann nicht die Wertung eines Menschen nur an ganz bestimmten Biografieabschnitten aufhängen.
Die christkatholische Kirche, die ihr jetzt leitet, ist bei der Schweizer Bevölkerung kaum bekannt. Man weiss vielleicht, dass es gibt, viel mehr weiss man aber nicht. Könnt ihr die Kirche kurz vorstellen?
Unser Glaubensgottesdienst und Sakramentsleben ist so wie in einem römisch-katholischen Gottesdienst. Allerdings wird unsere Kirche bischöflich synodal, also demokratisch organisiert und regiert. Und unsere Kirchenhierarchie gehört beim vom Volk gewählten Landesbischof auf.
Ihr tragt auch den Begriff katholisch in eurer Bezeichnung. Seid ihr so etwas wie eine Alternative zum römischen Katholizismus, so sehr hierarchisch strukturiert ist, so ein bisschen die liberale Variante vom Katholizismus?
Das könnte man so sagen. Nach unserem Verständnis besteht die katholische Kirche der Schweiz eigentlich aus zwei Teilen, nämlich dem größeren römisch-katholischen Teil und dem kleineren christ- oder altkatholischen Teil. Und uns unterscheiden nur ganz wenige Dinge: die Frauenordination und dass wir dem Papst bei der Bischofswahl nur einen Ehrenprimat zuerkennen und sonst sich die katholische Ortskirche selber verwaltet.
Selber Verwalter, das heisst eben auch, dass zum Beispiel der Bischof vor Basis gewählt wird. Die Kirche ist von unten nach oben aufgebaut, demokratisch aufgebaut. Welche Stellung hat da der Bischof?
Der Bischof ist das Gegenüber, das heißt, er steht nicht über der Kirche oder über der Synode, aber er steht auch nicht darunter, sondern in allen wichtigen Fragen, wo es um Gottesdienst geht und die geistliche Leitung der Kirche, müssen sich die Laien und der Bischof im Konsens finden. Ein sehr anspruchsvolles, aber finde ich gutes Kirchensystem.
Freut ihr euch auf die neue Aufgabe?
Doch, ich freue mich darauf und möchte so mit Gottes Hilfe sehr begeistert an die Sache herangehen und habe natürlich wie jeder, der in ein neues Amt gewählt wird, auch die Hoffnung, etwas verändern zu können. Wenn ich die nicht hätte, hätte ich die Wahl nicht angenommen.
In welche Richtung könnte die Veränderungen gehen?
Ich möchte eigentlich mit allen Kirchgemeinden in Kontakt treten und wir müssen einfach überlegen, wie wir noch lebendiger und zukunftsträchtiger unsere Art und Weise, Kirche zu sein, bekannt machen.
In der Presseunterlage, die vor der Wahl verteilt wurde, steht, dass der neue Bischof die Kirche in den nächsten 20 Jahren prägen werde. Bleibt ihr so lange im Amt?
Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ich glaube, es ist in der heutigen Zeit wichtig, dass in besonderen Ämtern auch Kontinuität und Dauer verkörpert wird. Ob das jetzt 15, 16 oder 20 Jahre sind, liegt nicht bei mir, sondern wahrscheinlich in erster Linie bei Gott oder auch bei der Kirche. Denn was mir viele Leute gewünscht haben zum Amtsantritt, das braucht man wahrscheinlich heute als Bischof, sind gute Nerven.
Der Harald Rein, das ist der neue Bischof von der Schweizer Christkatholiken, mit hoffentlich guten Nerven und Ausdauer. Gefragt hat der Lorenz Marti. Sie hören den Zwischenhalt auf der RS1. Was machen eigentlich die biblischen Väter, die Vaterfiguren in der Bibel? Die schweigen und sind gar nicht da. Sie sind schwach und halten sich aus dem Konflikt raus. Das ist ernüchternde Analyse auch vom Theologen Jürgen Ebach. Der Alttestamentler Jürgen Ebach hat die Väter im Alten Testament unter die Lupe genommen. Aber er ist nicht nur enttäuscht worden, er hat auch Geschichten gefunden, die ihm Mut machen. Kathrin Uelci hat Jürgen Ebach getroffen.
Es hat schon beim Adam angefangen, erzählt der Theologe Jürgen Ebach. Wo Adam und Eva den verbotenen Äpfel gegessen haben und sie gemerkt haben, dass sie blut sind, haben sie sich geschämt und versteckt. Wo Gott denn die beiden gesucht hat, hat er gerufen: Mensch, wo bist
du? In der Situation ist Adam noch nicht Vater oder der Mensch, der männliche Mensch, den wir dann Adam nennen. Aber er wird zum ersten Vater. Und ich finde es in diesem Zusammenhang schon spannend, dass die erste Frage, die an diesen männlichen Menschen gerichtet ist, die Frage ist, wo er eigentlich ist, wo er eigentlich war. Also in gewisser Weise finden wir schon bei der ersten Stelle, die einen potenziellen Vater erwähnt oder in den Blick nimmt, das Motiv des abwesenden Vaters.
Aber auch Eva, die erste Mutter, hat sich doch versteckt. Es ist also nicht nur der Mann abwesend, sondern auch die Frau. Gott sucht im Paradies doch beide Menschen.
Ja, in gewisser Weise sucht Gott beide Menschen. Aber ich finde das schon interessant, die Frage an den männlichen Menschen ist, wo bist du, wo warst du, warum versteckst du dich? Die Frage an die Frau ist, was hast du getan? Also gegenüber der Vorstellung, die ja nun sagen durch Jahrhunderte von Bibellektüre auch so entstanden ist, der starke Mann und die schwache Frau oder die Frau, die sich dann von der Schlange verführen lässt und so. Wenn man den Text liest, ist es ganz anders. Die Frau diskutiert, die will den Sachen auf den Grund gehen und er steht nur dabei. Das ist eigentlich nicht das Bild, was wir uns immer vorstellen, wenn wir denken, wie die biblischen Rollen sind.
Die Rollenverschiebung ist im Jürgen Ebach immer wieder begegnet. Als er das Alte Testament mit Blick auf die biblischen Väter gelesen hat, hat er festgestellt, dass sich das Muster der abwesenden und schweigenden Väter immer wiederholt.
dann hatte ich den Eindruck, dass vielleicht entgegen der Erwartungen, die man aus einer gegenwärtigen Situation von Väterbildern, Männerbildern, die ins Rutschen geraten, die unsicher geworden sind, erwarten könnte, nämlich dass wir in der Bibel sozusagen jetzt die richtigen Patriarchen finden, die noch wissen, was ihre Aufgabe ist, dass entgegen dieser Erwartung die biblischen Geschichten auf eine eigentümliche Weise von schweigenden Vätern, von abwesenden Vätern, von Vätern, die sich aus Konflikten raushalten wollen, berichtet. Also die Vorstellung, wir kriegten aus der Bibel, übrigens im Alten und im Neuen Testament, nun ein stimmiges Vaterbild. Ob wir das heute wollten oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber schon diese Vorstellung verschiebt sich beim Lesen der Texte ganz eigentümlich.
Aber warum schwiegen die biblischen Väter? Warum sind sie abwesend und halten sich aus dem Konflikt raus?
In gewisser Weise rührt das an ein grundsätzliches Problem der Lektüre der Texte. Also die Geschichten, die wir haben, sind ja nicht sozusagen aufgeschriebene Texte von tatsächlichen Ereignissen, sondern die Wirklichkeit der Texte wird durch die Texte und die Erzählungen hergestellt. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht so sehr fragen, wie war das wirklich und warum haben die das gemacht, sondern eher umgekehrt, worauf macht mich das aufmerksam? Und dann habe ich den Eindruck, dass so oft von schweigenden Vätern die Rede ist. Könnte doch etwas sein, was in einer bestimmten Hinsicht auch einer Erfahrungswelt entspricht.
In der Zeit, wo die Texte geschrieben worden sind, haben die Väter wahrscheinlich geschwiegen, interpretierte Jürgen Ebach. Das Schweigen könnte auch eine gewisse Überlegenheit vortäuschen. Aber für den Jürgen Ebach steht nicht die Frage im Zentrum, warum haben sie geschwiegen, sondern was kann er daraus lernen. Der Jürgen Ebach, Professor für Exegese und Theologie vom Alten Testament an der Ruhr-Universität Bochum, hat einiges gelernt, auch wenn er in den biblischen Text keine wirklichen Vatervorbilder gefunden hat.
Sag nochmal, schwache Väter, abwesende Väter, Väter, die sich aus Konflikten raushalten wollen, und zwar auch aus Konflikten, die sie selber mit verursacht haben. Und ja, dann kann man enttäuscht sein und sagen, da finden wir nicht die Vorbilder, an denen wir uns abarbeiten können. Man kann aber, und so ging es mir dann später auch, ein bisschen getröstet sagen, naja, die großen Vorbilder, vor denen wir ohnehin immer nur versagen würden, haben wir da nicht, sondern wir haben sozusagen Rollengeschichten, Verhaltensmuster, Scheiternsgeschichten, in denen wir uns wiederfinden können und an der einen oder anderen Stelle ja dann doch so etwas wie einen Impuls für ein möglicherweise richtiges Verhalten.
Impuls hätte Jürgen Ebach verschiedene bekommen. Impuls, wo ihn zum Nachdenken angeregt haben und wo ihn auch mit den schwachen Vaterfiguren ein bisschen versöhnt haben.
Ich habe keinen Vater gefunden, von dem ich sagen würde, dass er sozusagen in seiner ganzen Rollenbeschreibung in einer solchen Weise positiv wäre. Was ich gefunden habe und was ich sehr spannend finde, sind sozusagen Vatergeschichten, in denen sich etwas entwickelt. Ganz besonders wichtig ist mir dabei Hiob geworden. Wenn man das Hiob-Buch liest, dann gibt es eine Rahmenerzählung. Am Anfang wird Hiob dargestellt als ein Mensch, ja, im Leben alles positiv ist. Er ist reich und er handelt gut und das passt alles zusammen. Und da gibt es eine ganz interessante Schilderung am Anfang. Er erlaubt seinen Kindern, fröhliche Feste zu feiern. Er selber, stelle ich mir immer vor, würde sich sowas nicht erlauben. Also wirkt wie so ein etwas, sagen wir mal, calvinistischer Tugendmensch, aber die Kinder sollen feiern dürfen. Und dann hat er aber furchtbar Angst, denen könnte was unterlaufen. Sie könnten im Überschwang des Festes jetzt Gott lästern oder Gott den Abschied geben. Und dann bringt er Opfer dar. Sozusagen ein Vater, der sich und andere versichern will. Also, wenn sie was Unangemessenes getan haben, wird das Opfer das schon in Ordnung bringen. Und wenn nicht, ist das Opfer sozusagen ein kleines Plus im Himmel. Ein Mann, ein Vater, der rastlos bemüht ist, auch für seine Kinder sozusagen ein stimmiges Leben herzustellen. Und wenn man das so liest, dann kann man sich ja fragen, ob der schon krank war, bevor ihn die Krankheiten erwischt haben. Wie lebt einer, der ständig Angst hat, dass das zusammenbrechen könnte, der ständig Angst hat, die Kinder könnten was falsch machen? Und wenn man so den Anfang liest und dann sieht man am Ende, nachdem Hiob schreckliche Dinge erlebt hat, da heißt es am Schluss über sein Leben, er sieht seine Kinder, er sieht die Schönheit seiner Töchter und dann steht nicht, was aus denen jetzt noch werden muss oder was er für die noch tut, sondern abgekürzt gesagt, ein Leben ohne Zwecke, ein Leben ohne Umzu Und das ist vielleicht erstaunlich, dass ich gerade hier das Gefühl habe, dieser Hiob hat was gelernt am Ende. Und vielleicht kann er jetzt erst selber leben, wenn er nicht meint, dass er stellvertretend sozusagen das Leben seiner Kinder sichern muss.
Der Hiob war nicht nur ein Mann, der ihm Satan trotzt hat und grosses Leid erfahren hat im festen Glauben an Gott. Der Hiob war auch ein Vater, der sich am Ende der Geschichte ab seinen Kindern gefreut hat, ohne Ansprüche oder Forderungen an sie. Jürgen Ebach hat verschiedene Väter gefunden, die eine Entwicklung durchgemacht haben und sich verändert haben. In den letzten Jahren hat er sich ausführlich mit der Josefsgeschichte im Alten Testament beschäftigt.
Da ist mir im Laufe der Arbeit etwas immer wichtiger geworden, was sich zunächst, ja, sehr platt anhört. Nämlich, Menschen können sich ändern. Wenn ich mir überlege, die klassische griechische Vorstellung, aus der die Tragödie entspringt, es gibt ein Schicksal, dem kann man nicht entrinnen, und jeder Versuch, dem Schicksal zu entrinnen, erzeugt genau das, dem man entrinnen wollte. Also besonders klassisch bei den Ödipus-Geschichten, bei anderen auch. Das würde heißen, wir sind nun mal verstrickt in die Biografien unserer Vorfahren. Die haben uns geprägt, da kommen wir nun mal nicht raus. Und dann gibt es die andere Variante. Die andere Variante, sozusagen, du kannst jederzeit ein neuer Mensch werden, und wenn du nur willst, und lass dich noch nicht belasten von dem, was da Familiengeschichte ist. Und das eine, die Verhängnisgeschichte, die ist nun buchstäblich fatal. Dann kann man halt nichts machen. Das andere finde ich, vorsichtig gesagt, etwas übertrieben. Und in den biblischen Geschichten, also ich sprach von der Josefsgeschichte, wo man sieht, die müssen in irgendeiner Weise immer das wiederholen, was ihre Vorfahren getan haben. Auch vorher nicht. Isaak wiederholt, was Abraham getan hat. Jakob wiederholt das immer weiter. Aber es ist nicht die ewige Wiederkehr desgleichen, sondern es gibt kleine Veränderungen. Und da ist vielleicht dieser Satz, von dem ich eben sagte, er klingt so platt, dann so platt doch nicht. Wir leben alle unter Bedingungen, die wir nicht selbst geschaffen haben, aber Menschen können sich ändern, und diesen kleinen Veränderungsspielraum wahrnehmen, wäre vielleicht auch das, was für Väter gilt.
Der Theologe Jürgen Ebach über Vaterfiguren im Alten Testament, das war ein Beitrag von Katrin Uelci. Mehr zu den biblischen Vätern bringt die Sendung Perspektive. Die Sendung, die findet statt auf DRS 2, und zwar morgen um 8:30 Uhr. Sonntagmorgen um 8:30 Uhr auf DRS 2, Sendung Perspektive. Thank you.
Unser Zwischenhalt auf dieser Seite sitzt mit der Glocke von der reformierten Kirche von St. Margrethe im Kanton St. Gallen. St. Margrethe, das ist eine Gemeinde im St. Galler Rindl. Man sagt dieser Ortschaft auch das Tor zur Ostschweiz. Da steht ja die wichtigste Zollstation zu Österreich durch. Das Tor zu der Ostschweiz, der Ruf hat St. Margrethe schon zu Zeiten gehabt, wo man zu Fuss unterwegs war. Der schwäbische Dichter der Eduard Mörike hat 1840 gestaunt. Gleich über dem Rhein kommt man durch ein großes Schweizer Dorf, St. Margaretha, das einen völlig fabelhaften Eindruck der lieblichsten Art auf mich machte. Saubere, hölzerne Häuser stehen planlos in einem dunkelschattigen Walde der stattlichsten Fruchtbäume, ein jedes von frischem Grasboden umgeben, durch welchen sich einige reinlich gehaltene Fahrwege schlängeln. Der Eduard Mörike, der kommt heute gar nicht mehr draus. St. Margrethe hat grundlegende Veränderungen durchgemacht. In den 1960er Jahren ist die Gemeinde dann so beschrieben worden. St. Margrethen, eine ausgebreitete Siedlung neuzeitlicher Prägung, erhascht in seinem großen Grenzbahnhof einen Schuss Weltverkehr. Hochgetürmte Kühlhäuser und langgestreckte Lagerschuppen kennzeichnen die wirtschaftliche Bedeutung des Ortes. Ein großes Gaswerk versorgt nicht nur das Rheintal, nein, auch Teile des Appenzellerlandes und des Vorarlbergs. Heute ist die Industriegemeinde ein Knotenpunkt von internationalen Bahn- und Strassenverkehr. Rund 5'500 Menschen leben da. Gehen wir noch mal ein paar Jahrhunderte zurück und schauen mal auf die Kirchengeschichte. 1529 hat die Reformation Fuß gefasst in St. Margrethe. Zuerst haben die Alt- und Neugläubigen das altehrwürdige St. Margaretha-Kirchli gemeinsam genutzt. Dann, am Anfang vom 19. Jahrhundert, haben die Reformierten dann eine eigene Kirche gebaut. Die ist 1805 eingeweiht worden. Ein früher klassizistischer Bau, prägt von einem stämmigen Chorscheitelturm mit einem höheren Pyramidenhelm. 1963 dann hat das Gotteshaus ein komplett neues sechsstimmiges Rötschiglüt bekommen. Auf allen Glocken hat es Bilder und Inschriften drauf. Auf der vierten, das ist die Morgenglocke, da ist der Evangelist Markus dargestellt. Und drauf steht: Fürchte dich nicht, glaube nur. Das sind Glocken von der reformierten Kirche von St. Margrethe. Wir wünschen einen schönen Sonntag. Das war der Zwischenhalt auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.